einmal jetzt von gesungen. Und wenn die Freude groß ist und es von innen irgendwie raus will, dann wird sicherlich getanzt werden. Heute geht es um das letzte Kapitel im Jona-Buch, also Jona Kapitel 4. Die letzte Predigt ist 2 Wochen her und vielleicht ist es gut, das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, was in Kapitel 3 passiert ist. Jona ist nach Ninive gegangen, einer wichtigen, bedeutenden Stadt in Assyrien, Feinde Israels, diese Assyrer, und er hat ihnen im Auftrag Gottes das Gericht angekündigt. Und er hat ihnen gesagt, in 40 Tagen wird eure Stadt vernichtet sein. Kein Wenn und Aber, kein gar nichts. Er hat gesagt, das ist Gottes Plan. In 40 Tagen wird hier alles geschleift und dann ist die Vernichtung da. Diese Predigt hat eine erstaunliche, wirklich tiefe Bußbewegung ausgelöst. Und diese Bußbewegung hat die ganze Stadt erfasst. Alle dort haben Buße getan, alte, junge, Mann und Frau, so Kinder und sogar das Vieh wurde in Bußkleidung gekleidet und sie sind umgekehrt und vor allem haben sie ihr Leben gewandelt und haben angefangen, wirklich neu zu leben. Und das heißt dann in Kapitel 3, Vers 10, Gott hat das gesehen. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Wir haben gesagt, wir haben in unserem Gott einen lebendigen Gott mit einem leidenschaftlichen Herzen, und es tat ihm leid, als er ihre Umkehr gesehen hat. Und so sind es nicht nur die Menschen, die umkehren, sondern es ist auch Gott, der umkehrt. Er kehrt um von seinem ursprünglichen Plan, sie zu vernichten. Aber was ist jetzt mit Jona eigentlich passiert? Wie geht es mit ihm weiter? Und davon erzählt uns das letzte Kapitel des Buches, Jona Kapitel 4. Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Und darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, das tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und er machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staude. Aber am nächsten Morgen, da schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, da ließ Gott einen heißen Ostwind aufkommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, Du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Und trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht scheiden können? Und dazu noch das viele Vieh? Wie ist es weitergegangen mit Jona? Das lesen wir zunächst in Vers 5. Jona ist aus der Stadt hinausgegangen nach Osten, und zwar ist dort die Bergregion. Er hat sich in die Hügellandschaft, in die Berge zurückgezogen, denn da hat er ein schönes Plätzchen, um zu beobachten, was jetzt mit der Stadt passiert. Außerdem, sollte es zur Vernichtung kommen, kann er sich dort besser verstecken. Er kann besser fliehen vor den vielleicht Überlebenden, die ihm nun nach dem Leben trachten. Jona muss die Bußbewegung natürlich mitbekommen haben. Er muss mitbekommen haben, was die Predigt ausgelöst hat, was seine Predigt ausgelöst hat. Und trotzdem, er hockt dort und er zählt die Tage bis zur 40. Und er schaut sich das an und er hat immer noch die Hoffnung, dass diese Stadt vernichtet werden wird. Und dann ist der entscheidende Tag gekommen und er sagt sich, okay, heute, wahrscheinlich heute muss es geschehen, aber nichts geschieht. Keine Vernichtung, kein Geschrei, kein Leid, kein Tod, nichts. Und er wird zornig. Und es heißt hier, sein Herz wird hart. Er sagt, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich nach Spanien fliehen. Ich wusste doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Und das Unheil, das du androhst, das tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Das klingt sehr seltsam, wenn man Jona sagen hört, ich hab's doch gewusst, du bist barmherzig. Nun, Jona ist nicht zornig darüber, dass Gott barmherzig ist, sondern er ist zornig darüber, dass Gott barmherzig ist zu den Assyrern. Denn die Assyrer, das waren die verhassten Todfeinde des Volkes Israel. Das waren die mit denen, die sie erobert hatten, keine Gnade kannten, die sie gefoltert haben und sehr, sehr viel Grausamkeit, Leid, Zerstörung in das Land gebracht haben. Damit hat Jona Probleme. Denn wenn Assyrien am Leben bleibt und wenn diese Stadt bleibt, dann bleibt auch die Bedrohung für Israel bestehen. Und was soll er erzählen, wenn er nach Hause kommt? Was soll er seinen Leuten sagen? Er muss ihnen sagen, ja, tut mir leid, Freunde, aber unser Todfeind lebt. Und es geht ihnen besser denn je. Und wenn sie ihn fragen, warum, dann müsste er eigentlich sagen, nun ja, das hat was mit meinem Dienst zu tun gehabt. Ich habe halt gepredigt und die Leute sind umgekehrt. Und Gott hatte Erbarmen. Und das ist seine Not. Und das macht seinen Zorn aus. Er ist zum Boten, zum Handlanger Gottes geworden, um die schlimmsten Feinde seines Volkes zur Umkehr zu bewegen. Und nun leben sie weiter. Und er ist motzig und trotzig und er ist richtig bitter in seinem Herzen. Der Prophet Jeremia sagt, Kapitel 17, Vers 9, es ist das menschliche Herz ein trotzig und verzagt Ding, so nach Luther. Ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Man kann sich fragen, hat denn Jona gar nichts dazugelernt durch das, was er erlebt hat?
Wenn ihr zurückschaut in Kapitel 2, dort war Jona dem Ertrinken nahe. Das heißt, er ist schon untergetaucht. Wir haben die Phasen des Ertrinkens uns angeschaut. Die Phase, wo man über Wasser kämpft und um sich schlägt, die war schon vorbei. Der Kerl ist wirklich abgesunken. Und da war nichts mehr, was er noch tun konnte. Er konnte nicht einmal mehr äußerlich schreien. Er konnte nur noch innerlich schreien: Herr, erbarm dich, ich sterbe hier. Und dann hat Gott ihn herausgerettet aus dieser Not. Und er hat ihm das Leben geschenkt. Und in Kapitel 2 können wir lesen, dass Jona ein Dankgebet gesprochen hat. Er war über und über voll von Dank dafür, dass Jahwe, der lebendige Gott, ihn gerettet hat, dass er ihn herausgeholt hat aus der Tiefe. Und ich habe damals gesagt, wenn du das einmal erfahren hast, wenn du erfahren hast, dass du nichts, aber auch gar nichts mehr tun konntest, und Gott hat dich herausgeholt, er hat dich gerettet, hat dir ein neues Leben gegeben, dann ist das eine Erfahrung, die dein ganzes Leben prägt. Das wirst du nicht vergessen. Und doch ist diese Erfahrung keine Garantie dafür, dass du auch in Zukunft immer auf geradem Wege gehst. Es ist keine Garantie dafür, dass du dich auch in Zukunft wieder verlaufen kannst, dass du in Phasen kommst, wo dein Herz trotzdem wieder hart wird, wo du mit Gott haderst und sagst, ich verstehe dich nicht. Und so ist es hier bei Jona gewesen. Er hat diese Wahnsinnserfahrung gemacht. Und dann ist er losgegangen und hat auf Gott vertraut. Und jetzt passiert ihm hier so etwas und sein Herz wird hart gegen Gott. Und wie reagiert Jahwe? Wie reagiert Jahwe? Das ist wunderbar an diesem Kapitel. Überlegt einmal, wenn ihr das lest, wie hätte Gott reagieren können? Als Vorgesetzter, wenn du Leute hast, die ständig querlaufen, irgendwann bist du es leid und du sagst dir, jetzt ist Schluss. Und der lebendige Gott hätte sagen können, Jona, jetzt ist hier wirklich Schicht im Schacht. Jetzt ist Feierabend. Aber stattdessen setzt Gott alles in Bewegung mit sehr viel Kreativität, mit sehr viel Einfallsreichtum, um Jonas Herz zurückzuerobern. Er will sein Herz zurückerobern. Und darum macht er das alles, was wir hier sehen. Die Bibel sagt uns im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13, auch wenn wir untreu sind, so bleibt Gott doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Und das ist es, was Jona hier erlebt. Obwohl er sein Herz wieder hart gemacht hat. Und als ich diesen Jona gesehen habe, habe ich direkt gemerkt, ja, das ist etwas, was ich auch bezeugen kann, dass Gott so ist, wahrhaft so ist, weil ich das auch erlebt habe. Ich habe für mich persönlich, ich habe erlebt, dass Gott mich vor dem Absaufen bewahrt hat. Wirklich an dem Punkt, wo ich für mich empfinden konnte, ich kann nichts mehr tun, ich kann nichts mehr machen. Herr, meine Kräfte, meine Möglichkeiten, sie sind weg, da ist nichts mehr. Eine Kombination aus verschiedenen Dingen, psychische Dinge, Probleme, Krankheit, Zwangsgedanken, Ängste, Depressionen, dazu noch den Blick in den Spiegel vermeiden zu müssen vor lauter Selbsthass und Selbstverachtung, Alkoholmissbrauch, Medikamentenmissbrauch und es ging einfach bergab. Es hat mich runtergezogen und Gott hat mich rausgezogen. Er hat mich rausgezogen und das ist eine Erfahrung, die ich nie, nie in meinem Leben vergessen werde. Ich habe das erlebt, was der Psalmist in Psalm 18 sagt. Das ist so der Psalm, mit dem ich mich am meisten identifiziere. Psalm 18, die Verse 5 bis 7. Ich war gefangen in den Fesseln des Todes, vernichtende Fluten stürzten auf mich ein. Die Totenwelt hielt mich mit Schlingen fest. Die Falle des Todes schlug über mir zu. In meiner Verzweiflung, da schrie ich zum Herrn. Zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe. Und er hörte mich in seinem Tempel. Er hörte meinen Hilferuf. Mein Hilferuf drang durch bis an sein Ohr. Und dann geht es weiter, wird geschrieben, wie Gott von oben hereingreift und den Beter herauszieht. Das habe ich erlebt und trotzdem war ich in der Zeit danach nicht frei davon, mich erneut zu verlaufen. Erneut Nebengleise zu gehen, Menschen zu verletzen, die ich sehr liebe, Gott zu verletzen. Und wer das gesehen hätte, hätte sich vielleicht genau das gefragt, wie wir uns hier bei Jona fragen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und doch hat Gott nicht locker gelassen. Er hat nicht locker gelassen. Und hat vieles in Bewegung gesetzt. Ist sehr, sehr kreativ gewesen. Hat mir Menschen geschickt. Hat mir Krankheit geschickt. Hat mir verschiedene Faktoren geschickt, durch die ich zu ihm zurückfinden konnte. Und das ist Gott. So ist unser Vater im Himmel. Auch wenn wir untreu sind, ist er dennoch treu. Und er geht dir nach. Er investiert etwas. Wenn du mit ihm lebst, wenn du zu ihm gehörst, wenn du weißt, was Umkehr heißt, wenn du sein Kind bist, er lässt dich doch nicht einfach verrecken. Manchmal, also ich muss dazu sagen, ich neige dazu, mich selbst sehr negativ zu bewerten. Mir hat mal ein Seelsorger empfohlen, Halfmann, Sie brauchen das. Sie müssen sich einfach runtermachen. Tun Sie doch Folgendes. Sie nehmen sich 5 Minuten am Tag, an denen verfluchen Sie sich und machen sich runter. Stellen Sie sich einen Wecker, wenn es klingelt, nach 5 Minuten ist gut, dann ist das vorbei. Ich habe nachher nachgeschaut, man nennt das paradoxe Intervention. Wenn jemand das braucht, insofern weiß ich, ich neige dazu. Aber dennoch, ich glaube, es ist auch realistisch. Manchmal, wenn ich so dieses Gefühl habe, ich stehe jetzt ungeschminkt vor Gott. Ungeschminkt. Er sieht mein Herz. Er weiß, was mich bewegt. Er weiß, wie ich das manchmal genießen kann, im Rampenlicht zu stehen. Ach, er kennt so viele Dinge an mir. Dann bete ich manchmal, Herr, du weißt, ich bin ein narzisstischer Mistkerl. Ich bete eigentlich sogar noch deutlicher, aber das passt hier verbal nicht rein. Ich sage, Herr, ich bin ein narzisstischer Mistkerl. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt, was er immer gesagt hat? Er sagt, du, das ist prima. Ich liebe narzisstische Mistkerle. Ich liebe solche Menschen. Ich habe den Levi geliebt, der die Leute ausgenommen hat, der nur an sich gedacht hat. Zudem will ich, bei narzisstischen Mistkerlen will ich gerne zu Gast sein. Ich liebe Leute, wie du einer bist. Und Jesus sagt, pass mal auf, meine Liebe und meine Gnade, die kann aus dir einen Menschen machen, der nicht mehr nur um sich selber dreht. Du wirst sehen. Jesus sagt, meine Kraft, meine Liebe, sie kann aus dir einen Menschen machen, der für seine Familie da ist, auf den die Familie sich verlassen kann. Einen Menschen machen, der anderen etwas zu geben hat, nicht nur zu nehmen. Der kann aus dir einen Menschen machen, dessen Leben reich wird. Denn nicht der wird reich, der immer nur nimmt, sondern der, der gibt. Jesus sagt, geben macht glücklicher als nehmen. Und So ist es auch bei Jona. Gott geht ihm nach. Gott lässt nicht locker und er lässt sich einiges einfallen. Es ist herrlich, was Gott hier macht. Er lässt eine Rizinusstaude wachsen. Und Jona hat sich ja schon so ein Provisorium gebaut, heißt es. Das ist dasselbe, wie die Israeliten im Laubhüttenfest gebaut haben, so ein Laubdach. Aber das war nur mäßig gut als Sonnenschirm geeignet. Und das brütet da wohl schon richtig runter. Und dann lässt Gott diese Staude dort wachsen und sie spendet ihm Schatten und er freut sich daran. Und über Nacht kommt ein Wurm oder ein Gewürm, kann man hier auch übersetzen. Die Viecher, die wir alle im Garten hassen, die nämlich die Wurzeln anknabbern so stark, dass die ganze Staude verdorrt und eingeht. Und ein Ausleger sagt, man kann dieses Buch auch nur mit Humor lesen. Man muss es mit einem Augenzwinkern lesen. Wenn ihr das lest, hast du recht, so zornig zu sein? Klar habe ich recht, zornig zu sein, bis in den Tod. Der Jona ist wie so ein Zweijähriger in der Trotzphase. Und ich habe so gewünscht, man müsste das malen können. Den Jona würde ich so malen. So, klar habe ich recht, zornig zu sein. Bis in den Tod bin ich zornig. Und dann kommt Gott mit seiner Lektion. Da sagte der Herr, schau her. Also schaue mal. Du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt, nicht gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen, in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Das sind gleich drei Argumente, mit denen Jahwe hier den Jona überzeugen will. Das erste, die Pflanze war ein Geschenk. Sie wurde ihm geschenkt. Jona hat die nicht gepflanzt. Der hat kein Loch graben müssen. Der hat die auch nicht gegossen. Der hat sich nicht drum gekümmert. Die ist ihm einfach geschenkt worden. Aber bei Ninive ist es anders. Diese Stadt, ihre Menschen dort, sie sind Gottes Geschöpfe. Der Schöpfer hat sie gemacht und er hat in sie investiert. Er hat sich um sie gekümmert. Ihn verbindet viel mehr mit diesen Menschen als Jona mit dieser Staude. Zweitens. Der Rizinus ist das Geschöpf, heißt es hier, das Geschöpf einer Nacht. Er ist sehr schnell entstanden und er wird auch genauso schnell wieder vergessen werden. Er hatte his 15 Minutes of Fame. Kurzer Augenblick und dann war er wieder weg. Assyrien aber hat eine ganz lange Geschichte. Über Jahrhunderte ist dieses Volk entstanden und gewachsen. Und das ist ein großer Schatz. Auf dieses Volk haut man nicht so einfach drauf wie auf eine Eintagsfliege. Man muss es bewahren. Und das dritte und zugleich größte, das größte Argument Gottes: Ninive ist eine Stadt voller Menschen, die Gott wichtig sind, die Gott sehr, sehr viel bedeuten. In Vers 11 sagt Jahwe, es sind dort 120.000 Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können, dazu noch das Vieh. Da hier auch das Vieh mit aufgezählt wird, es ist sehr wahrscheinlich, sind dort die Kinder mit gemeint. Obwohl es in der Tat auch Erwachsene gibt, die rechts und links nicht unterscheiden können. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, Und Claudia sagt rechts ab, dann weiß ich, ich muss links ab. Oder andersherum. Aber hier sind die Kinder gemeint. Und Gott sagt, da sind unschuldige Menschen in dieser Stadt. Die haben doch nicht mitgemacht bei der Ausbeutung, bei der Prostitution, bei Sex, Drugs und Rock'n'Roll, hatten wir gesagt, so wie die dort gelebt haben. Die können doch nichts dafür. Das Vieh kann nichts dafür. Glaubst du denn, das ist mir egal? Glaubst du denn, ich freue mich daran, die zu vernichten? Nein, sie sind mir wichtig. Lest einmal Hesekiel Kapitel 18, Verse 23 und 24. Gott sagt, ich habe keine Freude daran, wenn ich Menschen strafen muss, wenn sie umkehren, wenn sie nicht umkehren und ich sie strafen muss, sondern ich habe viel mehr Freude daran, dass sie umkehren und sie gerettet werden. So endet dieses Buch, eine Perle im Alten Testament, finde ich. Was kannst du aus dem Jona-Buch konkret mitnehmen? Was kannst du wirklich mit nach Hause nehmen für deinen Glauben heute? Das Erste, das Jona-Buch lehrt dich etwas über das Herz Gottes. Also wenn ich jetzt mit erstens anfange, so erschlagend lang wird es nicht. Aber es geht darum, was können wir wirklich mitnehmen? Das Erste, das Jona-Buch lehrt dich etwas über das Herz Gottes. Vielleicht bist du auch schon gestolpert über das Buch Josua, wo das Volk Israel über den Jordan geht, das verheißene Land einnimmt und sie müssen dort den Bann vollstrecken. Das heißt, dort jeder wird umgebracht. Auch die schwangeren Frauen, auch die Kinder, auch die Säuglinge. Dort bleibt niemand am Leben. Und vielleicht kennst du auch die Argumente, mit denen man sagt, warum das so passiert ist. Aber auch selbst wenn dein Kopf das hört, dein Herz kommt manchmal nicht mit. Und du sagst dir, Herr, wie kann das sein, wenn ich das lese? Das ist so grausam. Was ist da eigentlich los? Seht, und Zweifel am Herzen Gottes ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Denn wenn du nicht mehr vertrauen kannst in Gottes Herz, dann kannst du in seine liebevolle Arme nicht mehr laufen. Dann kannst du nicht wirklich Zuflucht suchen bei Gott, weil du dir nie sicher bist, wird er mich umarmen oder wird er mich schlagen? Was wird er tun? Hier, übrigens wie im ganzen Alten Testament, wird das Herz Gottes offenbart. Der Mose, als Gott seinen Bund geschlossen hat mit Israel, der Mose wollte Gottes Herrlichkeit gerne schauen. Er hat gesagt, lass mich dich sehen. Und Gott erlaubt es ihm. Und wie stellt Gott sich vor? Wir kennen dieses Ich bin, der ich bin. Aber es geht weiter. 2. Mose 34, Vers 6. Dort stellt Gott sich vor, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er ist langsam zum Zorn und sehr reich an Barmherzigkeit. Und das ist das Herz Gottes. Und das ist auch das, was du an Christus siehst, an Jesus siehst. In Jesus ist die Barmherzigkeit Gottes Mensch geworden. Du lernst hier etwas kennen über das Herz Gottes. Er sagt, wie könnte ich mich nicht erbarmen über diese Stadt, jetzt wo sie umgekehrt sind, wo sie tatsächlich umgekehrt sind. Das Zweite, das Buch, also dieses vierte Kapitel zumindest, es lehrt dich auch etwas über das Gebet. Denn das ist interessant, in Vers 2 heißt es hier, Jona betete zu seinem Herrn und er sagte ihm, ach Herr, ich hab's doch gewusst, deswegen wollte ich weg. Jona kommt mit seinem Nichtverstehen, mit seiner Wut, mit seinem Zorn, er kommt zu Gott, er geht damit ins Gebet. Seht, wenn wir in unserem Herzen etwas Hartes empfinden, wenn wir Gott nicht verstehen, dann ist es oft ein Reflex, eben nicht mit ihm zu reden, sondern wegzulaufen. Oder manchmal hast du vielleicht auch Angst, darf ich denn zu Gott zornig sein? Darf ich das? Mensch, er hält das doch aus. In Psalm 62, Vers 9 heißt es, ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt
alle Zeit euer Vertrauen auf ihn und schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Er ist auch deine Zuflucht, wenn dein Herz hart ist. Dann ist er auch deine Zuflucht. Das ist ja der Grund, warum wir die Psalmen oft nicht zu verstehen. Weil hier von Herzen gebetet wird. Und da kommen Dinge, wo wir sagen, ja, wie kann man nur so beten? Man kann so beten, wenn man von Herzen betet und nicht so, wie man meint, beten zu müssen. Du kannst etwas über das Gebet lernen. Das dritte ist, das Buch Jona, das lehrt dich etwas über deine Feinde. Es lehrt dich etwas über deine Feinde. Ich weiß nicht, wer dir das Leben schwer macht. Wenn es niemand ist, ist es prima. Aber leider gibt es Menschen, die dir das Leben sehr schwer machen können. Manchmal kann es ein Nachbar sein, der aus irgendeinem Grund anfängt, Stress zu machen und du begreifst es nicht. Manchmal kann das ein Arbeitskollege sein oder eine Kollegin. Jemand, du weißt gar nicht warum, er kann dich einfach nicht leiden. Vielleicht erinnerst du ihn an irgendjemand von früher. Es gibt keinen Grund dafür, aber er kann dich nicht leiden. Und du fängst an, du wirst so richtig sauer auf diesen Typ, der dir das Leben schwer macht. Das Jona-Buch, das lehrt dich, deine Feinde sind nicht Gottes Feinde. Deine Feinde sind nicht Gottes Feinde. Gott hat auch für solche Menschen ein Herz und er möchte sie zur Umkehr bewegen. Darum sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 44 bis 45 Folgendes. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn, so heißt es hier, er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Also die Empfehlung für Menschen, die mir Böses tun, anzufangen, für sie zu beten. Für diese Menschen zu beten, als sich in Hass hineinzusteigern. Und zu sagen, Herr, ich begreife zwar nicht wieso, aber du liebst auch den. Und ich bitte dich, dass du diesem Menschen Gutes tust. Du liebst ihn. Ich bitte dich auch, dass du ihn zur Umkehr bewegst. Das ist auch etwas, was dein Herz erleichtern wird. Es ist erstaunlich, dass sich da etwas in dir tut, wenn du für jemand anderen betest. Deine Feinde sind nicht Gottes Feinde. Und das Letzte, das Jona-Buch, es lehrt dich etwas über die Zeit, in der wir heute leben. Es lehrt dich etwas über die Zeit, in der wir heute leben. Durch die Umkehr, durch die Buße hat Assyrien noch eine Gnadenzeit bekommen. Auch das Volk Israel wurde zur Umkehr aufgerufen. Auch sie haben noch eine Gnadenzeit bekommen. Aber sie haben es nicht genutzt. Sie sind nicht umgekehrt. Und so ist die Katastrophe tatsächlich eingetreten, dass die Assyrer Israel erobert haben. Und dass das Nordreich ausgelöscht worden ist, aus und vorbei. Die Zeit, in der wir heute leben, in der wir in dem Teil der Welt, in dem wir leben dürfen, lange, lange keinen Krieg mehr erlebt haben, und ein wirtschaftliches Wachstum erlebt haben. Die Zeit, in der es uns sehr gut geht, ist eine Gnadenzeit, die Gott gewährt, damit die Gottlosen zu ihm umkehren können. Damit sie umkehren, damit sie Buße tun und Gott ehren. Und ich muss in diesem Zusammenhang noch einen Text mit uns lesen, nämlich aus dem Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 32. Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 32. Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen. Und dieses Gericht, es beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Denn was Menschen von Gott wissen können, das ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen ja dieses Wissen zugänglich gemacht. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht, seine göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Die Menschen könnten also wissen und sehen, dass es einen Gott gibt, wenn sie mit offenen Augen die Wunder der Schöpfung betrachten. Und weiter geht es hier. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehren sie ihn nicht als Gott und sie dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen, da wurde es finster und dunkel. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und sie wurden dabei zu Narren. An die Stelle des ewigen Gottes in seiner Herrlichkeit, da setzten sie Bilder von sterblichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Und darum lieferte Gott sie ihren Begierden aus und gab sie der Ausschweifung preis, sodass sie ihre eigenen Körper schänden. Sie tauschten den wahren Gott ein gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet statt den Schöpfer. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet statt den Schöpfer. Darum lieferte er sie ihren schändlichen Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. Und so empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für die Verirrung ihres Denkens. Weil sie es verwarfen, Gott zu erkennen, überließ er sie ihrem untauglichen Verstand, sodass sie alle Verwerfliches tun. Alles, was wir beobachten an Gottes Verachtung, an Hohn gegen Gott, alles, was wir heute beobachten, da, wo der Mensch sich selbst auf den Thron setzt und Gott auslacht, alles, was wir beobachten, wo Menschen das Geschaffene anbeten statt Gott, alles, was wir beobachten, wo Menschen sagen, ich will mich ausleben, ohne Grenzen, ohne Normen. Wer könnte mir was tun? Wer könnte mir was wollen? Ich bin Gott. Ich bin mein Gott. Alles das wird Gott nicht ungestraft lassen. Und wenn Christus wiederkommt, dann kommt er als Richter. Und dann wird er Recht sprechen und richten. Und darum ist diese Zeit, in der es uns gut geht, sie ist eine Gnadenzeit, in der Menschen gerufen werden, dass sie umkehren. Umkehren, Buße tun, so wie es in Ninive gewesen ist, und Gott um Gnade anflehen und sich ihm anvertrauen und ihr Leben ändern. Ihr Leben ändern. Das heißt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8, meine Lieben, ihr dürft eins nicht übersehen. Die Leute sind damals schon ausgelacht worden, weil Jesus nicht wiedergekommen ist. Und damals haben die Leute schon gesagt, ja, wo ist denn dein Herr? Wo bleibt er denn, wenn Jesus wiederkommt? Heute könnte man das umso mehr sagen. 2000 Jahre. Hey, ihr Christen, glaubt ihr immer noch, dass der Herr wiederkommt? Ei, wo ist er denn? Wo ist er denn? So machen sich Menschen vielleicht lustig und versuchen, das lächerlich zu machen. Und Petrus sagt, ihr dürft eins nicht vergessen.
Beim Herrn, da gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen, im Gegenteil. Er, jetzt kommt es, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Noch ist also Zeit, um umzukehren. Und darum denke ich, lasst uns mit Eifer dafür beten, dass Menschen Buße tun, dass sie den lebendigen Gott erkennen und umkehren zu ihm. Lasst uns als Gemeinde aufeinander Acht haben, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, dass wir die Menschen lieben, dass wir ihnen Gottes Liebe zeigen durch unsere Taten und durch unsere Worte, dass wir das weitergeben. Und lasst uns zuallererst nach dem Reich Gottes trachten, nach seiner Herrschaft, nachdem, dass dieses Reich wächst in uns, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung, in unserer Stadt und in unserem Land. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Lasst uns das und unser Herz nicht auf Vergängliches setzen. Jesus sagt, sammelt euch doch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Rost fressen oder Würmer fressen. Es ist ja erstaunlich. Es heißt hier in dem Text, der Jona liebte diese Staude mit einer großen Liebe. Er liebte sie über die Maßen. Der ist um diese Staude herumgetanzt und hat sich das angeschaut. Und wie herrlich, wie wunderbar. Auch das könnte ein Zeichen dafür sein, wenn die Verbindung zu Gott verloren geht. Wenn dir Gott in deinem Herzen fehlt, dann hängt sich sein Herz an Irdisches. An das Haus, an den Erfolg, ans neue irgendwas. Du hängst dein Herz auf einmal an diese Dinge, die doch vergänglich sind, weil dir etwas fehlt. Und wir haben jetzt dasselbe, was wir zu Weihnachten hatten. Wenn du dir die Werbung zu Ostern anschaust, ich sehe es so, ein Land, das mit dem Auferstehungsglauben nichts mehr anfangen kann, dem die Perspektive der Ewigkeit verloren gegangen ist, kann nichts anderes mehr tun, als Ostern in Luxus zu leben. Ja. Und noch den besseren Wein und noch den besseren Braten und. Weil die Inhalte sind futsch. Das Herz hat nichts, woran es sich hängt. Darum hängt es sich an vergängliche Stauden, wo die Würmer fressen und dann ist es futsch. Also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Herrlichkeit, nach seinem Reich. Das Jona-Buch, es lehrt uns etwas über das Herz deines himmlischen Vaters. Das Jona-Buch lehrt dich etwas über das Gebet. Es lehrt dich etwas über deine Feinde. Sie sind von Gott geliebt. Und es lehrt dich etwas über die Zeit, in der wir heute leben. Es ist Gnadenzeit. Eins dürft ihr nicht vergessen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre. 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen, im Gegenteil. Er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Und noch ist Zeit dazu. Amen.